Willkommen zum UWorkChat-Podcast von meinem Vater.
Heute mit Sebastian Wittwam. Viel Spaß!
Weil wenn du das tun darfst, was du gut kannst, und du weißt vor allem auch, ich wurde von meiner Chefin und von meinem Chef genau da eingesetzt, weil ich eben andere Stärken habe. Nicht obwohl ich andere Stärken habe, sondern weil ich andere Stärken habe. Dann macht es ja was mit mir. Also wir Menschen wollen alle gesehen und gehört werden. Also A, es ist eine ganz hohe Form von Wertschätzung. Und zum Zweiten ist es ja auch so, dass ich Aufgaben, die mir liegen, bis zum gewissen Grad auch viel sinnhafter empfinde als irgendwas, was mir gar nicht liegt. Weil ich wirksam bin, ja, weil ich mich wirksam erlebe und ich komme am Abend heim und denke mir, ey, heute ging richtig was voran.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Wir haben heute den 17. September 2024. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Hier geht es seit fast 6 Jahren um die Frage, wie können wir eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten. Ich bin Vater von 3 Töchtern, Verheirateter, muss man noch dazu sagen, der Vollständigkeit halber, und frage mich, was heute wichtig wird für eine bessere Arbeitswelt. Was können wir dafür tun? Ich interviewe hier Menschen, die Dinge ausprobieren, die auch davon berichten, was nicht geklappt hat auf ihrem persönlichen Weg und auch in und mit ihren Unternehmen. Heute geht es um das Thema Stärken. Wie finden wir die eigentlich heraus? Wie können wir eigentlich eine Arbeit finden und gestalten, die mit unseren Stärken matcht? Und was ist mit unseren Schwächen? All das bespreche ich heute mit Sebastian Wittmann, der ein absoluter Experte ist zu diesem Thema. Er hat die Firma Stärkeneffekt mitgegründet und die haben ein wunderbares Tool, den Stärkenradar. Auch ich habe den Stärkenradar kennengelernt und was da rausgekommen ist, das besprechen wir tatsächlich in dieser Folge. Also heute Butter bei die Fische. Was hat der Rat für Stärken? Das werden wir heute sehen. Ich wünsche euch jedenfalls gute Unterhaltung und hoffe, das regt euch auch nochmal dazu an, mit dem Thema in Verbindung zu gehen. Ich glaube, da liegt eine große Chance drin, wenn man die eigenen Stärken für sich herausgefunden hat, die dann wiederum zu stärken, denn das ist eine bessere Idee, als an den Schwächen rumzudoktern. Viel Spaß und viel Inspiration mit der heutigen Folge.
New Work Chat Werbung.
Support für den Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentales Wohlbefinden und mentale Gesundheit, ein Angebot, das ihr euren Mitarbeitenden jetzt machen könnt. Ich habe die Freunde von OpenUp neulich gerade getroffen, letzte Woche in Köln auf der Zukunft Personal waren sie auch mit am Start und ihr könnt sie jetzt auch kennenlernen. Ich habe es natürlich für euch in den Shownotes mit dabei. Ihr könnt auch direkt auf die Webseite gehen, openup.de/Unternehmen. Dort seht ihr, wie viele, viele Unternehmen bereits mit dieser wunderbaren Plattform arbeiten. Eure Mitarbeitenden bekommen die Möglichkeit, sich endlich mit diesem Thema mentale Gesundheit zu beschäftigen und hoffentlich darüber auch dann untereinander mehr ins Gespräch zu kommen. Es gibt auch die Möglichkeit, 1:1 Sessions mit PsychologInnen anzunehmen. Ich habe das selber ausprobiert und war total begeistert. Gerade bei mir ist das Thema, wie finde ich Fokus, wie lasse ich mich weniger ablenken. Da habe ich wirklich viel von mitnehmen können. Probiert das mal aus, lernt das mal kennen, Open Up für die mentale Gesundheit eurer Mitarbeitenden und dadurch am Ende auch für eine bessere Zusammenarbeit und mehr Produktivität in euren Companies.
Werbung Ende.
Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Sebastian da ist. Am heutigen Freitag schöne Grüße von der Ostseeküste aus Rostock.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf und schöne Grüße aus dem schönen Regensburg hoch in den hohen Norden.
Schön, dass wir sprechen können. Es geht heute um das Thema Stärken und den Stärkenradar, den ihr entwickelt habt. Ich habe den gerade gemacht. Und ich habe noch nie einen Stärkentest gemacht. Auch verrückt, oder? Das ist doch heutzutage, wird sowas ja eigentlich in sämtlichen New Work Podcasts immer propagiert. Mach einen Stärkentest. Ich habe es noch nie gemacht.
Ja. Verrückt. Ja, sehr cool. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis?
Ich muss das jetzt nochmal mir alles ansehen, denn ja. Da steht ja ein bisschen was dazu. Da hängen nämlich so ein paar Dinge auch mit den Stärken zusammen. Also ich finde das Thema jedenfalls total spannend. Freue mich, dass du da bist, dass wir heute mal ein bisschen drüber sprechen können. Was sind eigentlich Stärken? Wie kriegt man die raus? Braucht man dazu einen Test? Was hat das mit Talenten oder Interessen auch zu tun? Vielleicht können wir das mal so ein bisschen auseinanderbröseln. Aber jetzt sind wir erstmal ganz am Anfang. Auch du darfst natürlich meiner 10-jährigen Tochter Mathilda erklären, was du eigentlich so machst.
Ja, würdest du sagen. Auf die Frage kann man sich ja ganz gut vorbereiten, wenn man deinen Podcast kennt. Ich habe gerade meinen eigenen Sohn gefragt, was er denn glaubt, was der Papa macht. Und er sagt, ich habe einen Kumpel und den sehe ich dann am Laptop und dann arbeiten wir zusammen. Ja, stimmt so halb. Genau. Also Mathilda würde ich so erklären, dass Kinder noch ziemlich genau wissen, was sie gut können und sind ziemlich überzeugt von sich und sagen, Mensch, ich kann schnell rennen oder ich bin die beste Zeichnerin oder ich kann wunderschön singen. Und wir Erwachsenen vergessen das entweder irgendwann oder wir trauen uns das gar nicht mehr dann zu sagen, was wir eigentlich gut können und das gerät so ein bisschen in Vergessenheit. Und wir sind dazu da, um den Leuten wieder zu zeigen, welche Stärken sie haben. Genau.
Genau, also irgendwie das Thema Stärken ist ja an sich nicht neu, aber trotzdem ist es jetzt nichts, worüber man extrem viel spricht, ne? Also weder im Unternehmenskontext noch im Privatbereich, oder ist es bei dir schon immer so gewesen? Wie ist es bei dir?
Nee, es ist wirklich so, dass sich fast wie ein Makel anfühlt, wenn wir uns über unsere Stärken sprechen. Das heißt, es wird gar nicht so gern gesehen und so dieses Eigenlob stinkt, das ist so relativ stark bei uns verwurzelt in unserem Kulturkreis und so ein bisschen schade, weil so ein gesundes Selbstbewusstsein ja eigentlich was Feines ist, ja, hat auch viel mit Resilienz zu tun. Und bei mir war das jahrelang aber auch so, dass es keine große Rolle gespielt hat. Ich habe irgendwann die dumme Idee gehabt und war Realschullehrer. Also ein wichtiger Job, aber leider nicht mein Job. Und da war es wirklich auch so, dass das sehr stark defizitorientiert war und das hat mich immer wirklich auch sehr stark genervt, war einer der Gründe, warum ich dann den Job auch an den Nagel gehangen habe. Und habe dann nebenher, also ich wusste schon, dass ich aufhöre, aber ich habe noch das Schulfach Glück fertig gemacht. Das gab es in Baden-Württemberg damals. Da war ich dann als Exil-Bayer und habe das Schulfach Glück auf eigene Faust mitgemacht, die Ausbildung. Und da ging es schon darum, um Ressourcen und um Stärken. Und das hat mich schon ordentlich angefixt. Und genau, nachdem ich gekündigt habe, ging es zu einer Stiftung, die Berufsorientierung macht. Und da war es auch so, der Leitsatz, uns interessiert es überhaupt nicht, was du nicht kannst, sondern uns interessiert es ausschließlich, was du gut kannst, weil dann ist die Chance relativ groß, dass es sich auch irgendwo hinzieht, wo es dir auch gut gefällt. Und genau, da so bin ich zu den Stärken gekommen.
Ja, dann lass uns doch gerne gleich nochmal bei deinem Weg bleiben. Der ist ja da noch nicht zu Ende gewesen, sondern führt dann noch ein bisschen weiter, bevor du dann auch Gründer geworden bist.
Zum ersten Mal in Richtung Selbstständigkeit habe ich schon mal reingeschnuppert, bevor ich studiert habe. Und zwar war ich Werbetexter, erst in Anstellung und dann für ein, zwei kleinere Agenturen in München noch gearbeitet und dann eben ins genaue Gegenteil, dann ins Verbeamtetsein und dann wirklich in die Selbstständigkeit. Und vor allem die Gründung war dann für mich nochmal wirklich ein neuer Schritt, weil es schon nochmal ein Unterschied, ob du als Freelancer unterwegs bist und als Coach oder ob du dann halt selber ein eigenes Produkt hast. Und das lag daran, dass ich neben der Stärkenorientierung noch so eine zweite Liebe habe und das ist das agile Arbeiten oder auch New Work und habe dann in den Firmen mehr oder minder immer verraten wollen, wie man gute Produkte oder Dienstleistungen baut. Mich hat es aber geärgert, dass ich selber nie eine gebaut hatte und das ist dann so ein bisschen Buchwissen weitergegeben, das war mir dann zu wenig. Und dann kam ich irgendwann da auf die Idee, dass es doch cool wäre, einen eigenen Stärkencheck zu bauen. Und am Anfang wirklich Schnapsidee. Und ich
Hast du vorher noch ein paar andere ausprobiert? Gibt ja einige, ne?
Ja, also ich war sehr stark sozialisiert mit dem StrengthsFinder. Das ist so der absolute Platzhirsch weltweit. Muss man auch dazu sagen, das ist ein unfassbar gutes Tool. Sehr, sehr treffsicher. Allerdings dauert er auch sehr, sehr lange, bis er ausgefüllt ist. Das ist so 45 Minuten. Damals war die deutsche Übersetzung auch eher so ein bisschen hakelig. Und genau, aber ich so dieses Ganze von der ganzen Haltung her, neudeutsch würde man sagen, das Mindset, aber auch so von den Forschungsergebnissen sind die seit den 1970er Jahren, ist der Gallup ganz weit vorne mit dabei und bin denen auch unfassbar dankbar, also weil das ganze Wissen auch zu mir rüber geschwappt ist. Ich habe viel auch mit Kompetenzcheck und Berufscheck gearbeitet, mit dem VIA, also Values in Action. Genau, habe in DISC ein bisschen reingeschaut und aus allen den Checks haben wir dann geguckt, wo liegen denn da bei der Durchführung die Pain Points. Stimmt, schon wieder bei das Neudeutschen. Also wo haben wirklich auch Kundinnen und Kunden Schwierigkeiten damit, entweder während der Durchführung oder in der Auswertung, und haben das eben versucht, besser zu machen.
Wann hast du dich das erste Mal so richtig mit deinen eigenen Stärken beschäftigt?
Das war, während ich noch als Lehrer unterwegs war. Also ich habe 2 Jahre Referendar gemacht und dann war ich 2 Jahre noch als fertiger Lehrer in Anführungsstrichen unterwegs. Und im Jahr 3 ging es mir wirklich so bescheiden, dass ich wirklich ordentlich runtergewirtschaftet war. Das heißt, nicht nur kaum Schlaf bekommen, sondern auch wirklich so körperliche Anzeichen schon. Also mir ist das Blut einfach aus der Nase geschossen, als ich korrigiert habe.
Liebe Zeit.
Ja, und ich war einfach, also das war einfach schon an der Grenze oder drüber. Und da habe ich mich dann wirklich hingesetzt und habe mir überlegt, okay, was kann ich denn eigentlich, was will ich denn eigentlich, welche Werte habe ich, welche Wünsche habe ich? Natürlich auch, welche Schwächen habe ich? Das war damals für mich auch so, dass ich den Fehler eher bei mir gesucht habe, was ganz häufig auch der Fall ist. Und da hatte ich dann wirklich so einen fetten Ordner, mit dem bin ich zu einer Berufsorientierungscoach gegangen und habe die 3,5 Stunden lang vollgesülzt. Und der wichtigste Satz, den sie damals gesagt hat, naja, Herr Wittmann, das liegt aber nicht an Ihnen, sondern Sie stecken im völlig falschen System. Und es war, als wenn die mir 5 Tonnen Last von den Schultern genommen hätte. Da bin ich ihr immer noch dankbar. Genau, und so habe ich zum ersten Mal wirklich über meine Stärken nachgedacht.
Ich glaube, so geht es ja vielen. Ja. Und das sehen wir ja in diesen großen Studien, unter anderem der Gallup-Studie, dass es eine Unzufriedenheit gibt. Und wir gucken dann immer Richtung Leadership und diese Themen, sicherlich hat das damit dann auch zu tun. Aber genau, vielleicht ist es auch einfach, vielleicht matcht es einfach nicht. Vielleicht ist es der falsche Ort, ne? Die falsche Tätigkeit.
Ja. Also wenn man sich das überlegt, eine Führungskraft, also dieses Führungskräfte ranhängen oder Bashing, ist immer relativ leicht gemacht, greift aber viel zu kurz, weil du kannst wirklich die perfekte Führungskraft sein. Ja? Also du hast das Fachliche alles super drin, du bist zwischenmenschlich tipptopp, aber wenn doch jemand am falschen Platz sitzt, dann kannst du dich auf die Füße oder auf die Hände stellen, mit den Füßen wackeln und es wird trotzdem nicht besser, die Situation. Und ja, Führungskräfte haben schon einen großen Einfluss, aber sie sind eben auch nicht allmächtig. Ja? Also das heißt, das ist schon auch, wenn ich meine Stärken kenne, eine gewisse Art von Verantwortung, die ich auch habe, dass ich mir eben Aufgaben suche, die zu meinen Stärken passen. Und das kann ich zusammen mit meiner Führungskraft machen, aber wenn ich meiner Führungskraft nicht erzähle, was ich gut kann, ist immer schwierig, weil die kann ja schlecht meine Schädeldecke aufschrauben und reinschauen, was kann denn, der wird man gut. Sondern ich muss das schon auch kommunizieren. Ja.
Würdest du sagen, das ist Aufgabe von Führung, den Mitarbeitenden dabei zu helfen, diese Stärken zu entdecken, oder liegt die Verantwortung bei den Mitarbeitenden erstmal selbst?
Ich würde noch mal einen Schritt weiter vorne anfangen, und zwar, dass die Führungskraft, wenn sie sich entschließt, Führungskraft zu werden, auch ziemlich genau wissen sollte, was ihr eigener Führungsstil ist. Also wann bin ich denn am wertvollsten für mein Team, finde ich eine der allerwichtigsten Fragen. Also zuerst mal selber zu verstehen, wie tick ich. Und wenn ich mich mit mir selber beschäftige, merke ich auch, okay, ich habe andere Stärken als jemand anderes. Und wenn das klar ist, dann ist mir auch klar, okay, ich habe im Team unterschiedliche Stärken. Und im Idealfall, das ist natürlich totale Wunschvorstellung, aber man kann sich der annähern, im Idealfall ist es so, dass wir die Aufgaben so verteilen, dass jede Person in der eigenen Stärke und damit im eigenen Element ist. Und wenn wir das hinbekämen, dann hätten wir tatsächlich einen Arbeitsort, der deutlich, deutlich besser ist. Und besser ist natürlich auch wieder so ein franziges Wort, aber wo ich als Führungskraft gar nicht viel anschieben muss, sondern wo die Leute von innen raus motiviert sind. Weil dieses Karottenspiel funktioniert auf Dauer sowieso nicht. Also spätestens seit Daniel Pink kennt man die Kurve, dass das irgendwann abflaut. Die Karotte, also die Karotte wird immer größer, dann funktioniert's. Aber eigentliche Motivation kommt von innen raus. Und die Chance ist verdammt groß, wenn ich irgendwas machen darf, was ich gut kann und wo ich ein gewisses Interesse dafür habe, also wo es mich zu dieser Aufgabe hinzieht. Das nennen wir aber dann das Backrezept für Berufszufriedenheit, liebevoll. Also wenn die 2 Kreise sich überschneiden, Stärken und Interessen, dann erleichtert mir eigentlich das auch die Führungsaufgabe ganz enorm.
Genau, und ihr habt dann ja quasi ein Tool entwickelt und das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Mhm. Aber vielleicht nochmal für die Klärung. Also Stärken, dann haben wir noch Talente und wir reden von Interessen. Wie können wir das auseinanderhalten?
Ja, also wir unterscheiden beim Stärkenradar gar nicht so stark zwischen Talenten und Stärken, weil wir arbeiten mit Leuten, deren Stärken bereits schon ausgeprägt sind. Gallup geht davon aus, dass Talent der Samen ist, der in uns angelegt ist. Und wir müssen das Talent aber pflegen, um eine Stärke draus zu machen. Okay. Interessanter finde ich immer noch mal den Unterschied zwischen Kompetenzen und Stärken. Und da gibt es eine relativ einfache Eselsbrücke. Eine Kompetenz kann ich von Mensch zu Mensch übertragen. Also ich gebe dir eine Excel-Schulung oder eine AI-Schulung. Aber ich kann eine Stärke nicht von Mensch zu Mensch einfach übertragen. Also ich kann nicht sagen, Mensch Gabriel, sei doch mal ein bisschen empathischer jetzt, ja, oder hab doch mal ein bisschen mehr Menschenkenntnis. Das ist wahnsinnig schwierig, diese angelegten...
Kann man nicht trainieren, diese Stärken,
meinst du? Ja, gerade bei Empathie, zumindest der Gallup, gerade bei Empathie ist es wahnsinnig schwierig, das zu trainieren. Sondern ja, da hast du einen gewissen Anteil einfach und das noch dir drauf zu schaufen, ist wahrscheinlich sehr schwierig. Natürlich kannst du bis zu einem gewissen Grad alles lernen. Die Frage ist halt immer nur, willst du die Zeit investieren, um deine Schwächen auszumerzen? Also da wird die Lernkurve relativ flach sein und jemand, der bereits ein Talent hat, wird dich locker auf der Außenbahn überholen. Oder setzt du lieber drauf und stärkst auch deine Stärken mit dem Wissen auch, dass du eben Schwächen hast. Ja, das ist auch, wir wollen das überhaupt nicht kleinreden, dass wir auch Schwächen haben. Aber wo ist da so, um so in der Wirtschaftssprache zu bleiben, der ROI, der Return on Invest, ist deutlich höher, wenn du deine Stärken investierst.
Und der Anteil von Stärken und Schwächen, wie ist der so? Weiß man da irgendwas? Also wenn du die Leute fragst, dann wird man immer sagen, keine Ahnung, was ich für Stärken habe. Dann kommen so ein, zwei Sachen, vielleicht noch eine dritte. Und bei Schwächen würden einem zumindest mehr Sachen einfallen wahrscheinlich.
Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen wie... Wenn du fragst, wie es nicht geht, dann werden die Leute sehr kreativ. Wir machen das manchmal bei größeren Veranstaltungen, dass wir die Leute bitten, sie sollen mal Stift und Zettel in die Hand nehmen und mal aufschreiben, was sie richtig gut können aus ihrer Sicht, also ihre Stärken. Und kriegen eine Minute Zeit, danach kriegen sie nochmal eine Minute Zeit und die sollen mal ihre Schwächen aufzählen. Und schon beim Anmoderieren von der zweiten Minute lachen schon alle, weil sie genau wissen, okay, die Liste wird deutlich, deutlich länger.
Das ist ja auch so ein Klassiker im Vorstellungsgespräch. Ja. Was sind Ihre Top 3 Schwächen? Dann kommt immer, ich habe eine Schwäche für Schokolade.
Wobei, das ist ja wirklich eine geile Antwort darauf, ja. Da bin ich immer so ein bisschen sehr streng, weil ich finde, dass die Frage, die ist so 1970-Style nach Schwächen.
Also ist ja klar, was dann kommt. Dann kommt halt auch genau eine schablonenartige Antwort, die einfach dann da ja passen muss, die vorbereitet wurde. Genau. Ja, man kann sie ja auch eh nur erkennen, die Stärken, also in der Zusammenarbeit finde ich, in der Arbeit selbst. Ne? Ja. Man kann ja vorher viel glauben und behaupten und kann ja auch stimmen, was aus so einem Test dann rauskommt. Ja. Und da kommen wir ja dann auch gleich nochmal dazu, wie ihr den entwickelt habt. Aber auch gerade eine Führungskraft, die erlebt ja was. Ne?
Genau. Also total interessant, du brauchst jetzt auch im ersten Stadium gar nicht unbedingt einen Test, sondern es reicht eigentlich mal genau zu beobachten, wann ist denn jemand genau in seinem oder ihrem Element. Das heißt, wenn die Leute die Zeit vergessen, wenn die aktiv nach Aufgaben suchen, wenn du merkst, hey, da ist jemand einfach viel, viel schneller, macht weniger Fehler als jemand anders in einem Bereich, dann hast du schon so einen ersten Hint, wo es hingehen könnte. Und das Zweite, was du als Führungskraft halt auch machen kannst, ist, zu welchen Aufgaben zieht es dich denn hin? Und dann wirklich mal zu fragen, okay, was glaubst du, welche Stärken setzt du denn da ein, damit dir das immer wieder gelingt? Und den Fokus da immer wieder drauf zu richten, ist schon clever. Wir auf LinkedIn zum Beispiel bespiele ich fast jeden Montag so eine kleine Check-in-Frage, wo es eben darum geht, rauszufinden, welche Stärken bringe denn ich mit oder gerne ein und das Bewusstsein drauf zu richten, aber auch meine Kolleginnen und Kollegen. Und das immer wieder mit reinzubringen, kann vielleicht am Anfang anstrengend ausschauen, aber es ist wahnsinnig wichtig und schleift sich dann auf Dauer ein, dass wir den Fokus eben auf die Stärken richten. Ja.
Wir hatten bei uns im Team mal dieses T-Shape-Modell, heißt es so. Und da schaut man ja so ein bisschen ich weiß gar nicht, ob es die Kompetenzen am Ende waren. Ist schon eine ganze Weile her, was man da einträgt.
T-Shape ist, also ist die Idee, dass der Querbalken von dem T, also wenn man sich das T so vorstellt, dann ist der Querbalken, sind die Interessensgebiete, wo du sagst, Mensch, da habe ich ein Überblickswissen. Ja. Das reicht mir aber auch, weil ich habe den Grund oder ich habe den Hintergrund verstanden oder das Warum verstanden. Ich muss aber gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Und der Standbalken oder der Pfosten von dem T, das ist dann, wo ich wirklich Expertise mitbringe, also wo es in die Tiefe geht. Deswegen auch einmal dieses Breitgefächerte und einmal in die Tiefe. Finden wir beim Steigerreiter auch mit breitgefächertem Wissen, das ist eher das Breite und das in die Tiefe wird dann die Expertise. Genau, das gibt es auch noch als Pi. Da ist dann so ein kleines L noch unten dran für Leadership, dass du eben auch noch Leadership-Skills mitbringst. Ist in der agilen Welt relativ verbreitet, dieses T-Shirt. Ja.
Genau. Welche Stärken braucht man denn, um zu gründen?
Ist gar nicht so leicht zu sagen, weil wir davon ausgehen, dass es ganz viele unterschiedliche Leute gibt, die mit unterschiedlichen Stärken sehr, sehr erfolgreich gründen. Deswegen ist es auch immer wahnsinnig schwierig, sich Podcasts über Gründung anzuhören und dann zu sagen, ich höre mir jetzt dann diese 10 Tipps an und bin erfolgreiche Gründerin oder Gründer.
So eine Checkliste macht man sich.
Genau, ja. So bitte abhaken und dann klappt's. Was wir aber schon deutlich feststellen, ist, dass sehr häufig die Stärke Verantwortung mit dabei ist, wenn jemand in die Selbstständigkeit geht. Und dann kommt es so ein bisschen branchenmäßig auch drauf an. Also was wir auch merken, ist, dass Weitblick bei manchen ausgeprägter ist, dass die einfach schon jetzt sich sehen, wie sie in 3 oder 4, 5 Jahren das Geschäft aufbauen wollen. Und du weißt ja selber, sowas anzupacken mit dem Podcast und sowas, du brauchst einen langen Atem und nach 2 Jahren spätestens wird mal so ein Tal der Tränen mit dabei sein, wo du durch musst.
Und deswegen ist, wenn du. Witzigerweise Weitblick auf Platz 1
ja, siehst du?
Im Ergebnis des Stärkenradars.
Nicht abgesprochen. Und das ist wirklich was, wo du dann vielleicht auch einen längeren Atem hast, dich selber motivieren kannst. Das heißt, je länger du mit Unternehmen sprichst, desto häufiger ist dann Verantwortung oder Weitblick auch mit dabei. Und ansonsten wirklich ganz unterschiedlich. Wir haben Leute, die sind streng Zahlen, Daten, Fakten getrieben, die eben sagen, hey, was nicht messbar ist, ist nicht relevant. Und wir haben andere Gründerinnen und Gründer, die im Zwischenmenschlichen so stark sind, dass die Leute hinter sich vereinen, die nur für sie oder für ihn arbeiten und damit auch eine total krasse Leaderin sind oder Leader sind. Also das ab da traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr zu sagen, du brauchst ihn die Stärken, um zu gründen.
Ja, erzähl doch mal von deiner Gründung oder eurer Gründung. Mhm. Wie kam es dazu und warum nicht noch eine Anstellung?
im Vorgespräch vor ein paar Wochen habe ich schon gesagt, ich bin unanstellbar. Also es war so, dass diese zwei Lieben, die so parallel nebeneinander liefen, also die Stärkenorientierung und das agile Arbeiten, sich dann eben da einmal überkreuzt haben. Und dann war es wirklich am Anfang eine Schnapsidee zu sagen, ich baue jetzt mal einen eigenen Check und bin mit einem Prototypen losmarschiert und so klassisch nach der Lean Startup Methode, man baut ein MVP, ein Minimum Viable Product, und bin eben rausgegangen zu Leuten, die ich bereits gecoacht hatte, mit dem Strengths Finder oder mit dem VIA oder mit einem anderen Test, und habe dann meinen Test vorgelegt und wir haben geguckt, was gut läuft, was nicht gut läuft, wo sie sich besser drin finden, wo sie noch Fragezeichen haben, und habe dann minutiös wie ein Eichhörnchen diese qualitativen Interviews mitgeschrieben und habe geguckt, was kann ich denn noch besser machen. Sorry. Und irgendwann war ich dann beim Christoph, das war auch ein ehemaliger Coach von mir, und er meint, oh, das ist ja viel geiler. Aber es schaut halt echt, ich weiß nicht, ob ich hier Scheiße sagen darf, aber es schaut scheiße aus. Es schaut echt scheiße aus. Und ich meine, ja, das stimmt, irgendwann werde ich das schon programmieren lassen.
Aber es ist witzig, dass du das fragst, weil ich wurde kürzlich auch, als ich einen Podcast aufgenommen habe, gefragt, ob man hier fluchen darf. Ja, klar,
ja, wie geil. Dürft ihr das.
Wir sind ja nicht im Radio, im Öffentlich-Rechtlichen. Wir sind im Podcast. Also hau alles raus.
Okay. Das hättest du jetzt auch nicht sagen dürfen. Genau. Und dann meinte Christoph eben so, ey, das ist einfach von der ganzen Haptik und so weiter. Da musst du wirklich jetzt einfach nochmal ordentlich ran. Und dann habe ich ihn gefragt, was schätzt du denn? Was würde denn das kosten, wenn ich das programmieren lasse? Und dann überlegt er so ein bisschen. Und nach einer Minute sagt er so, ja, ich schätze mal so 70.000, 80.000 Euro werden das schon sein im Basic-Ding. Ja, und dann waren meine Träume innerhalb von einer Minute eben auch begraben, weil wie soll ich das jetzt? Ja, genau, der Zonk in Tor 3 geht auf. Und dann guckt er so runter und sagt, ja, oder ich mach's. Und ich so, wie? Ja, und er hat gesagt, er hat Bock drauf, er findet das Thema cool, das hat ihm selber schon so weitergeholfen, diese Stärkenorientierung. Und er würde es in einem Feierabendprojekt mitmachen. Und so haben wir dann zur zweiten GbR gegründet. Dann sind so 3-4 Checks am Tag, sind immer reingekommen. Das war immer ganz witzig, aber es war nie so, dass wir ernsthaft gedacht haben, dass das ein krasses Business jetzt irgendwie werden würde.
Du kannst ja auch nicht zu viel Geld dafür nehmen, ne?
Genau, also total überschaubar. Also 29 Euro ist echt fair. Also so, dass es echt normalerweise jeder leisten kann. Wenn sich jemand nicht leisten kann, einfach E-Mail schreiben, wir finden eine Lösung. Und dann war es so, dass wir einen Anruf bekommen haben von einem Kunden, der gesagt hat, du, wir haben nächste Woche ein großes Coaching-Event, da sind 500 Leute da und wir bräuchten 500 Codes von euch. Und da habe ich am Anfang geguckt, wo die Kamera ist, und es war keine Kamera da, sondern es war ernst. Und ja, eine Woche später saßen wir dann wie das Eichhörnchen vor der Schlange oder wie der Hase vor der Schlange und haben geguckt, ob unser Server hält. Weil ich habe freudestrahlend beim Christoph angerufen und gemeint, du Christoph, wir haben 500 Codes verkauft gerade. Die werden alle nächste Woche eingelöst. Und er so, ja, spinnst du? Das hält unser Server nie aus. Er hat gehalten. Genau, und da war uns klar, okay, also es ist doch ein bisschen mehr dahinter und wir sollten uns mal wieder auf die Hinterbeine setzen und mehr Gas geben, haben dann die Website umgebaut und so weiter. Und genau, hatten dann das Glück, dass jemand sein Business verkauft hat, war dann als Angel Investor unterwegs und der kam dann zu uns, auch über den Vertrag, über diesen Coach damals. Und das war für uns totales Glück, weil seitdem haben wir das Ganze halt auf vernünftige Beine gestellt, die GmbH gegründet und so weiter. Genau, und jetzt ist es schon eher kein Freelancertum mehr, sondern in dieses Unternehmertum reinwachsen. Es sind auf einmal ganz andere Entscheidungen, ganz andere Aufgaben auf einmal auch. Ja, und haben auch von Anfang an natürlich auch geschaut, dass wir unsere Stärken so einsetzen, dass es passt. Weil ich war auch schon bei Anbietern, wo mich nie irgendjemand gefragt hat, welche Stärken ich habe. Und trotzdem haben wir Stärkenorientierung verkauft nach außen. Sondern wir machen schon dieses Eat Your Own Dog Food. Also wir versuchen schon, so weit wie es geht, immer zu gucken, entspricht es unseren Stärken, passt es zu den Bedürfnissen, machen auch immer Retros dazu, alle 3 Monate brav. Und gucken uns an, ob das stimmt, ja.
Und was ist so eure Erfahrung? Ist das Neuland für Unternehmen oder haben die sich damit schon mal auseinandergesetzt?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Also ich kann zum Beispiel gar nicht sagen, dass das jetzt bei kleineren Unternehmen stärker verbreitet wäre und bei größeren nicht. Also oder auch Branchenabhängigkeit kannst du kaum irgendwas drüber aussagen, sondern es liegt häufig dran, ob sich die Personalentwicklung oder also einfach HR Damen und Herren damit beschäftigen oder nicht. Die sind die Gatekeeper, ob sowas reinkommt ins Unternehmen oder nicht. Das ist einfach so. Oder du hast wirklich Firmen, die noch vom ursprünglichen Unternehmer geführt werden und oder von der Unternehmerin, die dann davon Wind bekommen und sagen, genau das ist das fehlende Puzzlestück, was ich jetzt brauche. Und deswegen ist es ganz unterschiedlich. Also wir haben vor 4 Jahren haben wir mit dem Josef, das ist ein offenes Innovationslabor in Nürnberg vom Fraunhofer Institut, haben wir unterschiedliche Testteams bekommen und da stand es alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen und da kamen dann Rückmeldungen, sowas wie, na Herr Wittmann, ich verstehe das schon mit den Stärken, aber ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht, was das soll, weil bei mir bekommt derjenige das auf den Schreibtisch geknallt, der am wenigsten kotzt gerade. Und dann haben wir auch gedacht, okay, also
interessant, ne?
Stärkenorientierung ist hier und das, was die Person gerade beschreibt, ist hier drüben. Und es hat schon ein bisschen was auch mit der Reife zu tun von Unternehmen. Das heißt, wenn die sich stark damit beschäftigen, wie es ihren Leuten geht und was die brauchen, dann ist es früher oder später so, dass sie sich mit Persönlichkeitsmodellen oder mit der Stärkenorientierung auseinandersetzen. Das spürst du dann schon. Da gibt's ja auch die von Graves, diese Value-Typen und so weiter und unterschiedliche Farbcodes. Und ich glaube schon, je weiter du nach oben kommst,
Bei Lalu hast du das auch, ne?
Genau.
Diese Entwicklung.
Genau. Und da merkst du, dass Themen wie positive Psychologie oder Positive Leadership und so weiter immer mehr auf fruchtbaren Boden fallen, weil wir auch merken, dass jetzt die neuen Forschungsergebnisse auch dafür sorgen, dass das so ein bisschen aus der Nice-to-have-Ecke, aus dieser, ja, wir spielen jetzt dann alle ein bisschen Ringelpiz mit anfassen und alle sagen uns, wie lieb wir uns haben, hin zu einem echten Wirtschaftsfaktor. Also du kannst jetzt zum Beispiel nachweisen, dass ein stärkenorientierter Führungsstil dafür sorgt, dass zum Beispiel bei Supermärkten 7% mehr im Einkaufskorb landet. Das heißt, okay, wenn die Führungskraft stärkenorientiert führt, dann strahlt das nicht nur auf die Mitarbeitenden aus, sondern auch auf die Kunden. Okay. Und damit verkaufen sich dann Trainings doch ein bisschen leichter, als zu sagen, es wäre eigentlich schon gut, wenn ihr eure Aufgaben stärkenorientiert verteilt.
Weil die dann einfach auch glücklicher bei der Arbeit sind, wenn die eher mit ihren Stärken aktiv sind.
Genau, also es hat extrem viel positive Auswirkungen die Leute, also es klingt jetzt am Anfang ein bisschen bescheuert, aber die Leute schlafen besser, sie haben weniger Drogen- oder Alkoholkonsum, sie haben eine viel stärkere Bindung ans Unternehmen. Also Gallup beschreibt das seit 20 Jahren in diesem Berufszufriedenheitsindex, also Engagement-Index. Da wird immer beschrieben, wie stark Stärkenorientierung dafür sorgt, dass ich mich mit meiner Aufgabe oder mit meinem Unternehmen stark verbunden fühle. Und es führt eben auch dazu, dass ich mein Unternehmen nicht so schnell verlasse. Vor allem mir dann interessant, wenn es dem Unternehmen schlecht geht, dann bleiben die Leute trotzdem auch da. Also das heißt, das ist schon ein ernstzunehmender Faktor, auch was die Wirtschaftlichkeit angeht.
Was auch den Fachkräftemangel angeht, damit wir das auch in diesem Podcast nochmal erwähnt
haben. Ja, natürlich.
Wir kommen immer stark über Kommunikationsmaßnahmen und arbeiten heraus, warum wir so tolle Benefits haben und so weiter. Aber wenn wir die Leute in ihre Stärken bringen und das matcht mit den Aufgaben oder vielleicht sogar die Aufgaben um die Stärken herumstricken, das wäre dann ja die Ausbaustufe, dann werden die schon wahrscheinlich länger bleiben, ne?
Ja, also du hast ja auch ein ganz anderes Erleben, also ein Sinnerleben von deiner Arbeit, weil wenn du das tun darfst, was du gut kannst und du weißt vor allem auch, ich wurde von meiner Chefin und von meinem Chef genau da eingesetzt, weil ich eben andere Stärken habe, nicht obwohl ich andere Stärken habe, sondern weil ich andere Stärken habe, dann macht es ja was mit mir. Also wir Menschen wollen alle gesehen und gehört werden. Also A, es ist eine ganz hohe Form von Wertschätzung und zum Zweiten ist es ja auch so, dass ich Aufgaben, die mir liegen, bis zum gewissen Grad auch viel sinnhafter empfinde als irgendwas, was mir gar nicht liegt. Also
ja, weil ich dann auch erst richtig wirksam sein kann.
Genau,
ne?
Weil ich wirksam bin, ja, weil ich mich wirksam erlebe und ich komme am Abend heim und denke mir, ey, heute ging richtig was voran. Ja.
Bräuchte es auch noch ein Schwächenradar? Also einfach nur, um es zu wissen.
Es bräuchte, glaube ich, ein Bedürfnisradar eher. Ein Schwächenradar braucht es eigentlich nicht. Wir wissen ziemlich genau, was wir nicht können. Und das Interessante ist, wenn du zum Beispiel deine Stärken anschaust, es ist aus unserer Sicht viel interessanter zu wissen, wann tun dir deine Stärken denn gut und wann tun sie dir nicht gut. Weil wenn du nämlich deine Stärken zu heftig einsetzt, dann wirken die fast wie eine Schwäche oder stehen dir im Weg.
Okay.
Bei deinem ersten Beispiel, wenn du Weitblick hast, und du hast es zu stark ausgeprägt, dann kann es gut sein, dass du deine Leute abhängst. Also das heißt, du bist im Kopf geistig 6-7 Jahre voraus, du weißt schon von
deinem Geist. So ist das bei mir, ja.
Siehst du es? Das heißt, du siehst schon vor deinem inneren Auge, wie das ausschauen könnte und bist sehr stark in dieser Vision drin und vergisst aber zu erklären, wie man dann dahin kommt. Ja, oder das sind vielleicht auch die allerersten Schritte gar nicht so wichtig, sondern du bist eher im Jahr 6 oder 7, hat eine hohe Anziehungskraft für dich. Wenn das aber zu stark ausgeprägt ist, dann bist du nur noch da vorne und hast nicht mehr die Anschlussfähigkeit vorne bei deinen Leuten. Und das ist tatsächlich auch so, dass Mitarbeitende dann drunter leiden, wenn zwar die große Vision da ist, ihnen aber niemand sagt, wie sie zumindest grob dahin kommen können.
Die Mission fehlt dann, ne?
Ja, genau.
Und selbst die Vision fehlt oft. Also soweit ich es erlebe, wir sind sehr stark im Jetzt und hier und gucken auch nochmal in den Rückspiegel, aber dass wir jetzt mal ein positives Zukunftsbild designen, das erlebe ich noch viel zu selten leider. Ja.
Da wäre aber zum Beispiel deine Stärke mit dem Weitblick oder sowas wie Fokussierung wahnsinnig wertvoll, weil du eben dann derjenige sein kannst, der weit vorausblickt. Also ich hatte gestern zum Beispiel einen Gründer im Coaching, die haben Games programmiert und haben sich aber vor 5 oder 6 Jahren schon mit AI-Anwendungen beschäftigt und haben wissentlich und willentlich ungefähr 50% ihrer Arbeitszeit auf AI-Themen genutzt. Und da brauchst du schon verdammt viel Weitblick, um zu sagen, ey Leute, das, was wir machen, ist zwar jetzt cool, aber wenn wir in 5 oder 6 Jahren noch relevant sein wollen, dann müssen wir jetzt 50% unserer Arbeitszeit hernehmen und haben sogar Aufträge weggeblockt, um zu sagen, wir konzentrieren uns auf AI. Und das ist Weitblick. Ja, also das ist eine Vision. Du musst es ja auch irgendwie kommunizieren, um zu sagen, und da werden wir sein. Und das ist schon, also für Visionsarbeit, gerne immer jemanden mit Weitblick reinnehmen.
Genau, ich habe ja euren Stärkenradar gemacht und bei mir kam also raus Weitblick, Expertise, Kreativität und Netzwerken. Das sind zumindest die ersten 4. Mhm. Also Netzwerken, absolut, Kreativität würde ich auch sagen. Expertise muss ich mir auf jeden Fall nochmal genau anschauen und Weitblick auch. Was ich aber interessant finde, ist, dass ihr dann eben auch die Bedürfnisse und die Rollen mit aufführt. Und bei Weitblick gab es dann auch noch das Bedürfnis, inspirierende Gespräche, was alles möglich sein wird. Das ist ja gerade zu tun. Ne?
Ja. Nachdem wir fluchen dürfen oder Schimpfwörter benutzen dürfen, passt wie Arsch auf Eimer. Also tatsächlich auch deine, da kommen jetzt natürlich ganz viele Sachen zusammen beim Podcasten eben auch bei dir.
Warum mache ich das, ne?
Also bei Expertise diese ganz klare Neugierde, auch mal in so ein Rabbit Hole mit den Gästinnen mal abzutauchen. Wirklich diese ganz ernst gemeinte Neugierde, wie ist das genau bei euch und sowas, das hört man ja raus. Wenn jemand einfach nur Fragen stellt, damit halt Fragen gestellt sind, dann spürt man das. Also finde ich, spürt man es als Hörerin. Dann hast du Kreativität, das heißt, du kriegst irgendwie den Ball zugeworfen in dem Satz, weißt sofort, wie formuliere ich die nächste Frage. Allein, was du früher gemacht hast.
Vielleicht habe ich ja auch hier irgendwie eine KI laufen und kriege immer die Antworten gleich und lese sie nur ab.
Dann wäre aber auch jetzt das, was ich im Bild sehen kann, ziemlich geil gepromptet. Das müsste man dann der KI echt gut lassen. Ja? Also das wäre fair. Aber auch so, was du früher gemacht hast im Hip-Hop-Bereich und so weiter, da auch kreativ sein. Also kreativ heißt gar nicht, dass ich immer nur ganz viel zeichnen muss oder musizieren muss, sondern aus 2 bestehenden Sachen ein neues zu machen. Und dich jetzt in ein Umfeld zu stecken, wo es heißt, das haben wir aber schon immer so gemacht, und keine neuen Gedanken zugelassen werden, dann würdest du dich halt total eingeengt fühlen. Und genau, was du angesprochen hast, eine Stärke ist bei uns viel mehr als einfach in Anführungsstrichen nur können, sondern hinter jeder Stärke stecken Bedürfnisse. Und wenn ich mit Kreativität oder mit Weitblick eben das überhaupt nicht zulasse, dass du in Richtung Zukunft gucken kannst, dass du dir überhaupt Bilder malen kannst, wie es gut ist, sondern immer nur nach hinten schau, und das immer nur Knüppel zwischen die Beine schmeiße, dann gehst du mir ein wie eine Topfpflanze, die kein Wasser bekommt. Also es macht einfach gar keinen Spaß dann. Ja. Oder Netzwerken, ich verbiete dir E-Mail-Kontakt, WhatsApp-Kontakt, Podcasts und schicke dich 2 Wochen alleine irgendwo hin. Vielleicht ist es für 3 Tage mal ganz cool, dass man seine Ruhe hat. Aber wenn ich einen Netzwerker oder eine Netzwerkerin isoliere, dann haben viele jetzt gemerkt, im Homeoffice, das am Anfang ganz cool war, dass man seine Zeit besser einordnen oder planen kann, aber ganz viele Stärken, sowas wie Vertrauen, Empathie, Menschenkenntnis und so weiter, die sind total verkümmert und das Bedürfnis hat halt total gelitten drunter, ja, oder teilweise mit Füßen getreten, weil man sich gar nicht mehr sehen konnte. Und deswegen sind eben das sind Bedürfnisse bei uns auch so ein bisschen die Hidden Champions der Stärkenorientierung und merken wir immer wieder, wenn jemand schon sehr reflektiert ist, dann sind es häufig die Bedürfnisse, die nochmal den extra Twist reinbringen, wo sie merken, so ja stimmt, das fehlt mir gerade, ich brauche da wieder mehr davon.
Was würdest du denn sagen, ab wann macht es Sinn, sich mit den eigenen Stärken zu beschäftigen oder herauszufinden, was das sind? Ich bin ja Vater, also wäre das schon was für die Kids oder sollten die erstmal ein bisschen anfangen zu arbeiten?
Ja. Also wir haben jetzt relativ viel recherchiert, weil es wird bald das Stärkenradar Teen geben. Und cool. Es gibt so eine Grenze, die natürlich dann auch nicht wirklich komplett fest ist. Und da sind ja deine Mädels wahrscheinlich auch gleich weiter wieder in dem gleichen Alter anstatt die Jungs, aber so zwischen 13 und 14 wird das Stärken-Radar-Team bei uns anfangen. Mhm. Da ist es so, dass sich die Stärken schon noch bis zu einem gewissen Grad verändern können, aber so der Kern ihrer Stärken wird wahrscheinlich gleich bleiben. Und es ist natürlich dann auch interessant, wenn deine Mädels dann ihre Stärken kennen und die bewusst einsetzen, kann es natürlich sein, dass genau diese Stärken auch weiterentwickelt werden und dann eben auch reifen. Und Gallup geht davon aus, ist ja auch ein Meinungsforschungsinstitut, deswegen erheben die wahnsinnig viel Daten und die können nachweisen statistisch, dass ab dem 21. Lebensjahr die Stärken sehr stabil bleiben. Das heißt, von den Top 10 ändern sich nach einem Jahr nur 1,3, also der Koeffizient ist 8,7, das heißt 1,3 Stärken ändern sich und da ist schon mit reingerechnet, dass Platz 5 auf Platz 6 rutscht. Also es ist minimal. Deswegen, wenn jemand zum Beispiel mit 15 oder 16 in die Berufswahl geht, warum nicht einen Stärkencheck machen? Ja, dann ist das Vorstellungsgespräch läuft deutlich leichter. Ich weiß auch, was ich brauche. Das heißt, finde ich das denn zum Beispiel, wenn ich Problemlöserin oder Problemlöser bin und es lieb zu tüfteln, finde ich das vielleicht in einem handwerklichen Beruf ja viel, viel leichter, als später nochmal irgendwie auf die Berufsoberschule zu gehen oder ein Studium zu machen, sondern ich bin genau in meinem Element und ich finde es richtig geil. Also das heißt, ein zu früh ist fast nicht möglich. Und es gibt auch viele Kindergärten und jetzt auch Schulen. Ich weiß nicht, wie es bei euch im hohen Norden ist, aber in der dritten und vierten Klasse kriegen sie zusätzlich zum Zeugnis, vielleicht glaube ich sogar schon in der ersten, zweiten Klasse, gucken sich die Schüler an, was kann ich denn gut? Also es gibt eine kleine Selbsteinschätzung und eine Fremdeinschätzung von der Lehrerin. Das heißt, der Fokus auf die Stärken ist zumindest in der Grundschule auch schon oder kommt jetzt wieder rein, ja, was ja total schön ist. Also das heißt, ein zu früh gibt es eigentlich fast nicht. Und du als Papa kannst natürlich auch genau Rückmeldungen geben, was du bei deinen Kids natürlich siehst und warum du stolz auf sie bist. Das ist super schön.
Unsere Große ist ja 14 und die brachte jetzt gerade ihr Zeugnis der 8. Klasse. Mhm. Und sagen wir mal so, es hat nicht das wieder gespiegelt, was da noch an Stärken alles schlummert. Ja. Es war jetzt nicht so überragend, leider, aber ich habe es dann auch versucht, positiv zu drehen und zu sagen, ich weiß, was in dir steckt oder ich glaube ganz fest, dass da enorme Stärken sind, aber die muss man eben in irgendeiner Form zutage fördern oder da muss man sich bewusst drüber werden, weil das dann natürlich so langsam auch losgeht und die Kinder, die sollen dann so ein Schülerpraktikum machen. Ja. Aber ich finde das ehrlich gesagt schwierig. Mach doch mal irgendwo ein Schülerpraktikum, als ob der Job damit getan ist. Ne? Dann sollte man doch lieber mal schauen, was die Stärken sind und dann irgendwie eine Richtung ausloten, bevor man sich irgendwo hier bei Edeka oder einer Krankenkasse oder weiß der Geier wo für 2 Wochen seine Zeit totschlägt.
Ja, also da 2 Gedanken dazu. Nochmal eins zurückgespult. Wenn deine Tochter andere Stärken hat, als das, was im klassischen Schulkanon einfach abgefragt wird, dann wird ihr das Zeugnis eigentlich nie gerecht werden können. Ja, also wenn du jemanden hast, der super kreativ ist, wenn du jemanden hast, der anders denkt als andere, dieses über den Tellerrand rausblicken, das wird in der Schule relativ selten abgefragt, sondern du
sind wir auch wieder bei dem System,
Genau, ja. Da bräuchten wir aber dann noch 97 andere Podcasts, befürchte ich. Und ich glaube, könnte ich mich dann irgendwann immer zurückhalten. Aber es ist tatsächlich so, also das schon mal als Entspannung für dich und deine Kleine. Und Nummer 2, wäre es vielleicht dann auch mal total interessant zu gucken, wie denn deine Tochter lernt. Also weil die Stärken auch ganz viel darüber aussagen, wie wir an Lernaufgaben rangehen. Wenn jemand zum Beispiel total viel Expertise hat, und er diese Kopfthemen, dann muss man mit ihnen vielleicht einmal rauszoomen, um zu verstehen, warum will uns denn der Lehrer das überhaupt beibringen und was sind die Big Points. Dann lernen die eben von oben auf das System draufschauen. Habe ich ein Kind, was vielleicht viel stärker über das Erleben kommt, also dass das eher so Handstärken hat, dann kann ich gucken, wie kann man das denn irgendwie anwenden in der Jetzt- und Hier-Welt und mal gucken, dass es ein Anwendungsbeispiel bekommt. Oder habe ich vielleicht ein Kind, was total empathisch ist, oder vielleicht auch sowas hat, so Stärken hat, wo sie sich gerne austauscht, vielleicht auch Netzwerken, wie du es hast, dann ist es vielleicht wirklich im Gespräch mit anderen, dass sie es gegenseitig erklären. Und das könnte nochmal ein cooler Hint sein, zu gucken, wann fällt dir denn Lernen leicht? Und noch der zweite Punkt zu deinen Praktikumstellen, da gebe ich dir schon völlig recht. Normalerweise ist es so, dass die Praktikumstellen so ausgesucht werden, weil Papa oder Mama halt irgendjemanden kennen und dann schiebt man die Kids dahin. Das kann gut gehen. Das kann auch total schief gehen, dass ich in irgendeinem Job quasi lande für ein, zwei Wochen, wo ich halt so gar nicht reinpasse, wo ich wirklich auf Fremdkörper bin. Das kann ja auch zur Folge haben, dass ich genau weiß, was ich nicht will, was ja auch wertvoll ist. Aber was wir schon merken, ist, wenn die, ich war ja damals eben, wie schon gesagt, auch Lehrer, die Kids kriegen totales Selbstbewusstsein, wenn die relativ schnell in diesem Praktikum auch Aufgaben übertragen bekommen und eben nicht nur die Zeit absitzen. Und neulich einen jungen Mann gesehen, 13, 14 Jahre wird er auch gewesen sein, nannte sich Sozialpraktikum. Der hat uns in dem Hotel bedient, wo wir Seminar hatten. Und der kam da im weißen Hemd und schwarzer Anzug, Hose an, wahrscheinlich von seiner Kommunion. Aber wie geil der Typ war, wirklich total professionell im Kundenkontakt, ein super Netzwerker, gut ein bisschen wackelig beim Tablett, aber so what, ja? Und wir haben ihm mal eben auch gesagt, wie toll er das macht. Der war 10 Zentimeter größer danach. Und das sind Erlebnisse. Ich glaube nicht, dass der es nochmal vergisst.
Genau, wenn man sich dann so ein Zeugnis anschaut, die Familie guckt dann drauf, die Oma, gibt es nochmal ein bisschen Feriengeld und so weiter. Und dann kommen manchmal so Sprüche wie, das hast du bestimmt von deinem Vater oder von deiner Mutter. Ja. Und also was sagt die Forschung über Vererbung eigentlich von Talenten oder Stärken?
Ja. Also auch ziemlich gut erforscht, muss man auch Gallup wieder dankbar sein, dass sie die Forschungsergebnisse auch teilen. Es ist so, dass wir tatsächlich von unseren Eltern die Talente erben. Ob die dann tatsächlich auch ausgeprägt werden zu Stärken, liegt dann vor allem dran, ob das in der Erziehung Platz hat oder nicht.
Ja, also das sind Veranlagungen gewissermaßen, ja?
Genau, ja. Nature und Nurture gibt es ja in den USA, also im englischsprachigen Raum, also was davon ist angeboren und was wird denn noch dann zusätzlich erlernt oder verstärkt. Also es ist beides, ja, also du kriegst quasi Pflanze rein und musst dann eben auch sorgen, dass da eine Blume draus wird. Was ich am interessantesten finde, es gibt auch die Möglichkeit, dass Stärken, ähnlich wie Haarausfall, eine Generation überspringen. Das heißt, es kann sein, dass mein Opa super kreativ war, Gedichte getextet hat und super schön zeichnen konnte. Mein Vater konnte das nicht, aber ich kann das wieder. Ja, also das wäre auch mal eine totale coole Beobachtungsaufgabe, wo sich denkt so, woher hat unser Kind das? Und vielleicht liegt es ja an einem der vier Großeltern, dass unser Kind das hat. Also super interessant. Und ja, es wird weiter vererbt, das Potenzial, aber ob es dann zum Vorschein kommt, liegt eben auch ganz viel an der Erziehung.
Lass uns mal über KI sprechen. Wir haben das vorhin schon so spaßenshalber am Rande mit behandelt. Welchen Einfluss, glaubst du, wird das auf unsere Arbeit haben im Sinne von auch uns, unseren Stärken? Also wir delegieren ja immer mehr an Technologie. Das ging irgendwann mal los mit Google Maps statt Karte. Und heute fragst du vielleicht ChatGPT, wie ist das eigentlich ABC? Also man gibt das Denken auch ein bisschen ab, ist die Gefahr. Und vielleicht prägt man die Stärken dann gar nicht mehr so stark aus manchmal, wenn man ja für alles eine technische Lösung irgendwann hat.
Ja, ich weiß gar nicht, ob die Gefahr so groß ist, dass man dann noch weniger seine Stärken einsetzt.
Oder kann man sich genau auf die Stärken dann konzentrieren? Man könnte es ja auch positiv sehen.
Ja, und ich glaube, das liegt jetzt... Ich glaube, das muss man fast so ein bisschen noch eine Ebene weiter rauszoomen. Ich glaube, das wird total interessant sein, dass diejenigen, die diese Neugierde haben und sich jetzt quasi nicht abhängen lassen von dem, was jetzt alles gerade passiert, die absoluten Nutznießerinnen sein werden von dem, was da ist. Und du kannst deine Stärken, glaube ich, noch extrapolieren, wenn du eben auch weißt, wie du promptest. Und deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass jemand mit Weitblick wie du oder mit Fokussierung und sagst, pass auf, ich habe ein Bild von einer Firma, das könnte so und so hingehen und ich sehe da ein großes Potenzial, mach mir dann eine SWOT-Analyse dazu und deine Stärken, vielleicht auch dieses analytische Denken, das scannen dann drüber und du weißt, was davon kann ich für bare Münze nehmen, wo spüre ich schon, ey, das ist zu dünn oder da kopiert er sich irgendwas aus dem Netz zusammen, der Algorithmus. Das wird schon eine große Kunst sein. Was ich hoffe, wir haben ja drei Kategorien aus Kopf, Hand und Herz, dass die Hand- und Herz-Kategorien, die manchmal so ein bisschen belächelt werden, vielleicht sogar eine kleine Renaissance bekommen. Also gerade die Herzstärken, dass dieses Empathische, dieses ich kann mich in jemanden reinfühlen, was auch in Richtung Care-Arbeit geht und so weiter, dass das einen viel höheren Stellenwert wieder bekommt, weil das so die letzten Bastionen sind, die uns genommen werden können. Und ich bin kein so Doomsday-Prophet oder sowas. Ich glaube aber schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass was Wissensarbeit angeht, also das, was man eigentlich vermutet hat, dass das nie weggehen wird, unsere menschliche Kreativität und so weiter, dass das schon bis zu einem gewissen Teil uns abgenommen werden kann. Und vielleicht das Zwischenmenschliche wieder stärker wird. Also das wäre was, wo ich sage, dann ist das so wie der moderne Webstuhl für den Kopf oder die Dampfmaschine für den Kopf, dass wir da einfach schneller vorankommen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. War jetzt eine lange Antwort, aber
ja. Wann war dir das letzte Mal langweilig?
Boah, ich vermeide das ehrlich gesagt. Ich bin so umtriebig immer.
Genau, da kommen wir nämlich noch auf eine zweite Spielwiese von dir gleich.
Ja, und so richtige Langeweile.
Soll ja gesund sein, ne?
Ja,
mir geht es ja auch so. Ich nehme mir das dann immer vor, aber ja.
Ja, ist für mich tatsächlich echt schwer zu ertragen. Plus ähnlich wie bei dir. Also ich habe in Anführungsstrichen nur einen Sohn, du hast ja drei Kinder. Aber deswegen wird mir eigentlich auch nie langweilig. Also eigentlich kann ich streichen, mir wird nie langweilig. Also ich kenne das gar nicht. Ich weiß auch, dass es für die Kreativität super wäre, wenn, mit Paul zu sprechen, wenn der Stirnlappen mal öfters vor sich hin propellern könnte. Also ich war früher...
Das muss ich mit integrieren bei mir.
Schön, oder? Ich war früher viel beim Wandern, also gar nicht so Berge hoch, sondern eher immer längere Strecken. Und selbst da habe ich meistens einen Podcast auf und freue mich da total, wenn ich neues Wissen injiziert bekomme. Aber so richtige Langeweile lasse ich kaum zu. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber ich lasse sie kaum zu.
Geht mir auch so. Vielleicht ist das eine Schwäche.
Kann sein.
Aber genau, du hast nämlich, ich glaube, auf deinem LinkedIn-Profil hast du das geschrieben, dass du eben auch wirklich keine Langeweile aufkommen lässt und ja, tatsächlich ja auch noch in einem zweiten Thema drin bist, nämlich Meetings und Meetingkultur. Ja. Hast du nicht genug zu tun mit den Stärken?
Das fragen mich die beiden Gründerkollegen vom Stärkeneffekt auch. Das Projekt ist 2019 entstanden, so bisschen vor dem Lockdown noch. Und zwar gibt es ein Buch, das nennt sich 25 Hacks, die wir schon gerne früher gewusst hätten, von Zipgate.
Ja.
Und ich fand es total charmant, wie das Buch aufgebaut ist. Auf der linken Seite ein Bild von Zipgate, so ein Telefonieanbieter, Voice over IP, aus dem echten Leben und rechts ein kurzer Text, wie die New Work leben. Und dachte mir, ey, das bräuchte so eine für Meetings auch. Und der Kollege, der Bastian Weikert, der mit mir die neue Meetingkultur gegründet hat, der hat damals noch für BMW gearbeitet und der hat mir sonntags abends mal seinen Kalender gezeigt und ich habe ihn nur gefragt, wann arbeitest du? Weil es war alles bunt und teilweise.
Flickenteppich.
Ja, genau. Und teilweise zweifach überbucht. Und er hat dann quasi am Abend immer arbeiten müssen, weil er tagsüber als Projektmanager dann in irgendwelchen Meetings war.
Schrecklich.
Ja, und dann haben wir 25 Hacks zusammengekratzt gehabt, um zu sagen, so könnte eine neue Meetingkultur ausschauen. Ja, und dann kam Corona und unsere Testleserin, die wir sehr gerne mögen, hallo Bella, die hat uns ein Feedback geschrieben und hat gemeint, naja Jungs, also 2020 oder 2021 ein Buch rauszugeben, was sich nur über Offline-Meetings dreht, ist ungefähr die dümmste Idee, die es gibt. Das war relativ hart, das Feedback, aber sie hatte völlig recht. Und dann haben wir das Ganze noch erweitert auf Online-Hacks, haben wir die genannt und haben die auf die Webseite gepackt. Und genau, und also das Daumen drücken. Wir sind gerade mit einem Verlag in Verhandlungen. Und wenn das klappt, dann kommt bald das Buch zur neuen Meetingkultur raus. Wären wir natürlich sehr stolz. Und vor allem, das haben wir jetzt 5 Jahre mit uns rumgezerrt. Es ist dann auch Zeit, das Ding rauszugeben. Genau.
Was macht ein gutes Meeting aus für dich?
Ein gutes Meeting ist, dass jemand sich als allererstes mal fragt, bevor der Klick in Microsoft Teams kommt und Leute einlädt, braucht es das Meeting denn überhaupt? Und wenn es der reinen Informationsweitergabe dient, dann ist unser klarer Appell, nein, es braucht das Meeting nicht, weil da gibt es viel charmantere Wege, und zwar asynchrone Wege. Und wenn es das Meeting braucht, sich dann bitte zu überlegen, warum braucht es das denn? Also was ist der Zweck dieses Meetings? Was soll dabei hinten rauskommen? Und wir haben da so 5 Zwecke identifiziert, und für jeden dieser Zwecke gibt es eben ein eigenes Neudeutsch-Framework oder so ein Rahmenwerk, wie das Meeting aufgebaut ist. Und das macht für mich ein gutes Meeting aus, dass die oder der Einstellende eben weiß, warum wollen wir uns überhaupt treffen. Das ist der allermeiste Fehler aus unserer Sicht.
Hm. Genau. Also viel zu tun, aber es scheint ja auch Spaß zu machen. Ja. Du bist ja offensichtlich auch genau mit deinen Stärken drin.
Ja, schon.
Und wenn das dann auch businessseitig aufgeht, dann ist das natürlich wunderbar.
Ja.
Wenn du dir vorstellst, du bist irgendwann so 80 oder 85, Rentner, ja, was würdest du dann gerne erreicht haben? Worauf würdest du dann gerne zurückschauen?
Also wenn wir es jetzt nur aus Berufliche angucken.
Kannst das beantworten, wie du willst.
Okay. Also zum einen würde es mich natürlich wahnsinnig stolz machen, wenn mein Sohn immer irgendwann sagt, dass er sich keinen besseren Papa hätte vorstellen können als mich. Also das wäre fantastisch. Das Gleiche gilt natürlich dann für meine Frau und für Family.
Ist ja auch ein Job sozusagen.
Ne?
Ich würde
Job,
das
ja
auch so sehen.
Eine Rolle, ja. Auf jeden Fall. Wenn es die gleiche noch meine Frau über mich als Ehemann sagen würde und meine Kumpels über mich als Kumpel, dann kann man da schon Haken machen. Wenn ich das in Richtung Beruf anschaue, habe ich mir tatsächlich auch die Übung schon mal gemacht. Also was stünde denn auf meinem Grabstein? Und das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich meine das genau so. Und zwar, Sebastian Wittmann hat die Arbeitswelt ein Stück besser gemacht. Und wir haben jetzt über 10.000 Leute, ich kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, wir haben jetzt über 10.000 Leute, die das Stärkenradar gemacht haben.
Okay, krass.
Und wenn wir dazu beigetragen haben, dass ein kleiner Teil von denen sagt, ey, ich weiß jetzt, wo ich beruflich mein Ei hinlegen soll. Oder ich bin selbstbewusster in ein Vorstellungsgespräch gegangen. Oder ich weiß, wie ich jetzt als Führungskraft am wertvollsten bin. Dann erfüllt mich das tatsächlich mit Stolz. Also auch wenn sich das total pathetisch anhört, aber ist mir auch fast egal, ob sich das für Leute pathetisch anhört, weil ich deswegen früh aufstehe. Das finde ich einfach echt geil.
Ja. Ist doch toll, wenn man das über seine Arbeit sagen kann.
Ja, finde ich auch geil.
Gibt es auch Seiten deines Jobs, die du überhaupt nicht magst?
Ja, Steuern machen.
Ja.
Oder wenn Leute ums Eck kommen und irgendwelche DSGVO-konformen Käse, das haben wir alles und trotzdem findet immer noch irgendjemand was und wir müssen Verträge wälzen und so weiter. Ja. Das ist echt was, wo ich mir denke, so, oh Gott.
Also wenn ihr bei Kunden im Einsatz seid oder auf dem Weg dahin seid.
Also wir haben eh schon alles gemacht, dass wir eigenen deutschen Server, Datenschutzbeauftragte, alles, ja. Und trotzdem gibt es noch findige Leute. Ist deren Job, also ich sehe das total auch ein, ja. Wenn du für die Datensicherheit in deinem Unternehmen zuständig bist, dann musst du da eben genau hinschauen. Aber wenn du mich danach fragst, was mir Energie spendet, ist das auf jeden Fall ganz unten auf der Liste.
Dann delegieren.
Ja, haben wir schon. Ja, also anders ist das auch nicht möglich. Ja.
Vielen, vielen Dank, Sebastian.
Ja,
das hört sich wunderbar an. Und ist doch nicht nur schön, wenn die Arbeitswelt ein Stück besser wird, sondern wenn du einfach auch ein Beispiel dafür bist, ne, wie man einfach mit den eigenen Stärken viel bewegen kann und offensichtlich habt ihr ja einen richtig guten Wirkungsgrad mittlerweile. Also wir teilen das natürlich alles in den Shownotes. Schaut euch das mal an. Webseite, LinkedIn, bist du auch sehr aktiv, ne? Genau. Bist du auch viel in der Natur zu sehen.
Ja, stimmt. Da gibt es jetzt die meine Walk-in-Talks, genau. Es gibt aber auch schon Leute, die sagen, es gibt kaum einen Tag, wo man nicht der Wittmann irgendwie dann über den Bildschirm hechelt und ich soll ein bisschen weniger machen. Also 5-mal die Woche gibt es Input, genau.
Ja. Kannst du abschließend noch ein Buch mit uns teilen, das dir gut gefallen hat?
Was so All-Time-Classic ist und was ich total gern verschenke, sind fürchterlicher Titel leider, aber die 7, also 7 Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Einfach weil die Bilder total stark sind, so vom Ende her denken oder die Säge schärfen. Also ich mag das total gerne, das zu verschenken. Und mein absoluter Lieblingsautor, vielleicht können wir den auch noch in die Shownotes mitpacken, ist Derek Sivers, heißt er. Der hat CD Baby damals gegründet, hat dann sein Unternehmen verkauft und ist jetzt als Philanthrop unterwegs und schreibt Bücher, die gerne mal ganz alteingesessene Glaubenssätze in der Wirtschaft innerhalb von 2 Sätzen total ins Wanken bringen und du immerzu am Reframen bist im Kopf. Also wenn jemand mit Metaebene gesegnet ist oder eine geistige Herausforderung will, der Typ ist unfassbar.
Das hauen wir gerne mit rein in die Shownotes. Ja. Sehr schön.
Cool.
Vielen Dank, Sebastian. Schöne Grüße.
Vielen Dank.
In den Süden.
Danke, danke.
Und wir bleiben in Kontakt.
Wir bleiben in Kontakt,
genau. Bleib gesund.
Danke, du auch. Mach's gut. Vielen, vielen Dank.
Mach's gut.
Ciao. Ciao.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Wir hören uns am Freitag schon wieder und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir euer Feedback zukommen lasst. Geht dazu einfach auf meine LinkedIn-Page, schreibt mir eine Direktnachricht oder geht auf meine Webseite gabrielrath.com und dort könnt ihr ganz einfach in das Kontaktfeld gehen und mir eine kurze Message schicken. Schreibt mir auch, was und wen ihr euch hier noch wünscht. Vielleicht habt ihr auch selber ein Thema, was ihr mal pitchen wollt. Also stellt mir gern was vor, schlagt mir was vor. Ich freue mich auf jeden Fall von euch zu hören. Manchmal klappt es dann auch, nicht immer, ehrlicherweise, aber manchmal klappt es. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuhören. Wenn ihr mögt, dann bewertet doch diesen Podcast bitte. Geht in eure Podcast-App und verteilt Sterne. Das könnt ihr tun in den gängigen Apps, so wie Spotify und Apple Podcasts. Dort gerne 5 Sterne verteilen. Das hilft wirklich enorm. Das denkt man nicht, aber es hilft enorm, denn wir haben zehntausende Podcasts mittlerweile da draußen. Und da müssen wir natürlich ein bisschen was tun, um da aufzufallen. Und ansonsten könnt ihr noch eine Rezension schreiben. Auch das hilft. Also so ein kleines Kommentar an der Stelle, dort auch in der Podcast-App, das hilft natürlich. Ansonsten teilt den Podcast gerne weiter, lasst es mich wissen und lasst uns gemeinsam dieses Ding größer machen. Wir sind jetzt kurz vor dem 6. Geburtstag, freue mich schon auf die Geburtstagsfolge, die wir bald aufnehmen werden im Oktober, denn im November haben wir das runde Jubiläum. Ansonsten besteht auch für euch die Möglichkeit, hier an Bord zu kommen beim New Work Chat Podcast als Partner. Und das funktioniert ganz einfach, indem ihr mit mir in Kontakt tretet und mal vorstellt, wie eure Lösung aussieht. Vielleicht seid ihr eine Beratung, vielleicht habt ihr ein Produkt, vielleicht habt ihr noch was ganz anderes in Entwicklung. Und dann könnt ihr diesen Podcast unterstützen, denn natürlich fallen Kosten an für die Technik, die Mikrofone, das Hosting, die Tools, also auch Software natürlich, die Reisen, all das. Und natürlich die Zeit. Mache ich sehr, sehr gerne. Freue mich aber, wenn ihr mich dabei unterstützt und wir das gemeinsam noch viel, viel größer machen können. Also schreibt mir noch mal. Geht dazu gerne auch noch mal auf meine Webseite gabrielrath.com. Vielen, vielen Dank von hier aus. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock City, Mecklenburg-Vorpommern. Bis dahin bleibt gesund und bleibt connected.